Deutschlandfunk, der Tag.
Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, das bedeutendste diplomatische Ereignis in Russlands jüngerer Geschichte findet gerade statt. So zumindest verkauft Wladimir Putin den BRICS-Gipfel in Kasan. Gastgeber Putin inszeniert sich da als Big Player mit einflussreichen Freunden. Westliche Sanktionen, internationaler Haftbefehl, who cares? Was bringt dieser Gipfel an Symbolik und was bringt er auch jenseits der Symbolik? Schauen wir gleich drauf. Menschen gegen ihren Willen in ein Land zu verschleppen und dort in Lagern festzuhalten, das geht dann doch nicht so leicht in der EU. Aber woher sollte eine Postfaschistin wie Giorgia Meloni das auch wissen? Die italienische Regierungschefin hat das einfach mal ganz hemdsärmelig versucht mit ihrem Albanien-Modell und ist vorerst an einem Gericht gescheitert.
Ich habe vor, weiterzumachen. Es tut mir leid, dass in einem Moment, wo alle in Europa interessiert nach Italien schauen, wir uns selbst Knüppel zwischen die Beine werfen.
Mit selbst Knüppel zwischen die Beine werfen meint sie übrigens den Rechtsstaat. Kann Meloni ihr Albanien-Modell nun per Dekret retten? Und was bedeutet das für andere Pläne auf der EU-Ebene? Springen wir gleich rein an diesem 22.10.2024. Ich bin Steffi Rode, schön, dass ihr dabei seid. Hi! Also ganz ohne uns sollte es nicht laufen. Das dachten sich Russland, China, Indien, Brasilien und Südafrika, als sie 2006 die BRICS-Gruppe gründeten, quasi als Gegengewicht zu den führenden westlichen Wirtschaftsmächten. Inzwischen ist ihr Club auch ziemlich populär, aber je größer der wird, desto mehr drängt sich die Frage auf, wofür stehen die eigentlich, was wollen die? Putin hat folgende Antwort.
Was BRICS von vielen anderen internationalen Organisationen unterscheidet, BRICS hat sich nie gegen jemanden gerichtet. Der indische Premier Modi hat es ja kürzlich sehr gut so gesagt. BRICS ist nicht anti-westlich, es ist einfach nicht westlich.
So Putins Behauptung. Was will dieser lose Verbund von Staaten jenseits der Symbolik erreichen? Das kann man heute beobachten, wenn über 20 Staats- und Regierungschefs in Russland bei Putin zu Gast sind. Für uns mit dabei in Kasan ist Frank Eichmann, unser Russland-Korrespondent. In Russland bei einem Treffen von so vielen Autokraten auch dabei zu sein, das zu beobachten als Journalist. Wie ist das im Pressezentrum?
Ich befinde mich, glaube ich, an einem der sichersten Orte des Planeten zurzeit. Alleine hier in diesem Expo-Center neben dem Flughafen von Kasan. Hier findet das BRICS-Treffen statt. Gab es 3 Sicherheitskontrollen, vorab auch noch einen PCR-Test. Aus der Stadt kommend fahren extra Shuttle. Also wir sind hermetisch abgeriegelt von allen, die nicht hierher dürfen. Hier vor Ort wird gar kein großer Unterschied gemacht. Das ist auch eine sehr heterogene Journalistinnen und Journalistenschaft, denn die kommen ja nun mal unter anderem aus Russland. Es sind auch einige westliche Vertreter hier, aber eben auch aus den BRICS-Staaten. Und das hat man so in dieser Art doch recht selten in Russland. Hat es alles schon gegeben. Es ist ja das 4. BRICS-Treffen, das Russland ausrichtet. Aber das hier ist wirklich etwas in Sachen Sicherheit. Das habe ich so noch nicht erlebt. Auch noch mal kurz zurück in die Stadt Kasan. Die hat ja diesen herrlichen Kreml, Weltkulturerbe. Dort empfängt Putin zunächst einmal die Staats- und Regierungschefs. Und ich habe noch nie eine Millionenstadt wie Kasan gesehen, an einem Dienstagvormittag praktisch menschenleer. Man hat den Leuten dringend empfohlen, bleibt zu Hause, macht Homeoffice, fahrt nicht. Da rumpeln so ein paar Straßenbahnen durch, ein paar Autos, ein paar Busse. Selbst der Bahnhof ist menschenleer.
Mhm. Das ist eine riesige Inszenierung. Das kommt jetzt auch schon so ein bisschen durch in dem, was du gesagt hast. Worum geht's denn bei dem Gipfel erstmal inhaltlich?
Es sind ja letztlich immer Inszenierungen und man möchte ja immer zeigen, jawohl, es hat einen sehr tiefen Sinn, dass wir uns hier treffen. Hauptsächlich aber ist er hier sicherlich symbolisch. Also es hat zwar eine Art Überschrift gegeben, die das russische Außenministerium diesem BRICS-Treffen gegeben hat, aber im Stadtbild ist das tatsächlich so, dass man nur überall sieht, BRICS, Russia, 2024. Das ist eigentlich die Botschaft. BRICS findet statt. Wir sind BRICS. Wir richten BRICS aus. Wir können das. Aus Perspektive des russischen Präsidenten ist das ja schon ein enormer Erfolg, dass er sich hier als Gastgeber inszenieren kann, dass das hier so makellos alles funktioniert, wenn man denn drin ist auf diesem BRICS-Gelände. Denn Im vergangenen Jahr, es ist ja ein jährlich wiederkehrender Gipfel, der da um die Welt wandert durch die BRICS-Staaten. Im vergangenen Jahr konnte Putin nicht teilnehmen in Südafrika, ganz einfach, weil er ja per Haftbefehl gesucht wird vom Internationalen Strafgerichtshof. Er hat das dann lieber sein gelassen. Jetzt inszeniert er sich. Was die andere Seite angeht, diese Mitgliedschaft des BRICS-Clubs angeht, was sie eint, ist tatsächlich dieser Wunsch nach der neuen, der multipolaren Weltordnung mit Gegengewichten zu dem alten, als überkommen aus dem vergangenen Jahrtausend empfundenen, westlich dominierten System. Das möchte man nicht länger haben, weder wirtschaftlich noch politisch und ökonomisch, und feilt eben da an so einer kleinen Art Alternative. Aber es ist trotz allem im Wesentlichen, trotz aller Institutionen, die man versucht zu schaffen, doch ein eher informeller Club.
Wenn wir aber ganz kurz da nochmal drauf eingehen, also so eine Idee ist ja auch, dass man die globale Wirtschaftsordnung ein bisschen reformiert. Es gibt da diese Idee der De-Dollarisierung und auch eine Entwicklungsbank, die 2015 gegründet wurde. Wie läuft das alles?
Die Chefin der Entwicklungsbank, die ist hier heute von Putin schon empfangen worden und sehr gelobt worden für ihr Schaffen. Das sind ja mehrere Milliarden Dollar, die man hier austeilt. Es gibt aber andere Staaten, Mitgliedstaaten wie auch Nicht-Mitgliedstaaten, die davor warnen, jetzt hier parallel an der UNO und anderen internationalen Organisationen so ein Parallelsystem aufzubauen, sondern die sagen, wir sollten die anderen auch nutzen. Kasachstans Präsident zum Beispiel, Tokayev, der gar nicht hierher kommt. Der hat das gesagt. Wir haben doch die anderen Institutionen, nutzen wir die doch. Was hier versucht wird, unter anderem, ist eben ein Zahlungssystem zu implementieren, das ohne SWIFT auskommt, das ohne den Dollar auskommt, das auf den gegenseitigen Handel setzt, ohne westliche Finanzinstrumente, Ströme nutzen zu müssen. Und daran haben vielleicht alle Länder ein großes Interesse, vor allem aber natürlich der Iran. Ich stehe hier neben dem Pressestudio übrigens der Republik Iran, wo gerade ein Reporter einen Interviewpartner ein bisschen schminkt und dann wird er interviewt. Und natürlich Russland selbst, denn Russland ist ja ausgeschlossen worden nach Beginn des Krieges gegen die Ukraine aus dem SWIFT-System. Und das hat dem Land erhebliche Schwierigkeiten gemacht. Und da ist das Interesse sehr groß, dass man seine Geschäfte mit den großen Partnern Indien, China und anderen auf anderer Basis abwickeln kann.
Das heißt, Iran und Russland ist das vor allem wichtig, auch wirtschaftlich unabhängiger zu werden vom Westen. Andere ziehen da aber nicht mit. Wie sieht China das? Also was muss Putin im Zweifel auch China liefern, damit er jetzt diese Aufwertung bekommen kann, auch diese schönen Bilder bekommen kann und im Zweifel auch wirtschaftlich noch was kriegt?
Der Xi ist ja schon eingetroffen hier, der chinesische Präsident, und ist auch begrüßt worden. Die sehen sich ja öfter mal auch bei gegenseitigen Treffen und beschwören sich dann immer, tatsächlich enge Partner zu sein und ihre insbesondere wirtschaftliche Zusammenarbeit weiter auszubauen. China ist an dem interessiert, was Russland zum Beispiel nicht nach Europa liefern kann, an den Rohstoffen. Aber Russland ist für China wiederum auch ein sehr interessanter Markt. Eine Zahl und ein völlig verändertes Stadtbild zum Beispiel. 6 von 10 in Russland verkauften Autos, also 60%, kommen heute aus China. Man hat den Markt komplett übernommen und das ist sicherlich noch nicht die allerletzte Ziffer. Das entwickelt sich noch weiter. Also man arbeitet sehr eng zusammen, aber China hält sich natürlich trotz allem immer auch eine Tür offen in Richtung Westen. Man möchte sich jetzt nicht so mit Russland zusammentun, dass man nicht mehr mit dem Westen interagieren kann. Und es gibt immer den Vorwurf westlicher Staaten und Geheimdienste, China liefere zum Beispiel auch Waffen an Russland. Das allerdings ist offiziell immer dementiert worden, so richtig auch nicht belegt. Also es ist kein wirklich enges, freundschaftliches Verhältnis, sondern ein Verhältnis der gegenseitigen Interessen, und das balanciert man aus. Putin hat heute gesagt, Vervollkommnung und Vertiefung der Beziehungen, darum geht es hier bei BRICS.
Das heißt, es ist sehr transaktional, ein Geben und Nehmen, aber es gibt in dem Sinne jetzt keine Vision oder so.
Das ist ja schon eine Vision, da etwas Neues zu bauen. Und im Hinterkopf, das ist ja für uns immer etwas, Da treten wir einen Schritt zurück und schauen, da hat sich die Welt sehr verändert. Die BRICS-Staaten, insbesondere durch China und durch Indien, aber auch durch die anderen Mitglieder, vertreten ja fast 45% der Weltbevölkerung. Und rechnet man ihre Wirtschaftsleistung zusammen, da hat sich Präsident Putin sehr gefreut in dieser Woche, als er das mal zusammengefasst hat, dann ist die Wirtschaftsleistung zusammengenommen auch größer als die der G7. Also man möchte hier wirklich ein anderes Gewicht schaffen. Aber da kommt eben immer der im Hintergrund stehende Krieg gegen die Ukraine dazu. Das ist etwas, das überschattet das. Und übrigens, das wird hier auch angesprochen. Als Präsident Putin vor einigen Minuten den indischen Premier Modi empfangen hat, da hat der gesagt, wir sind sehr daran interessiert, dass dieser Konflikt so schnell wie möglich und friedlich gelöst wird. Da legen wir sehr großen Wert drauf.
Das heißt, man sieht da auch, dass die Staaten keine einheitliche Linie haben und sozusagen nicht nur pro Russland sind, sondern zum Teil ja auch zwischen den Stühlen sitzen, ne?
Ja, zwischen den Stühlen, wenn man sich denn dazwischen setzt, spielen sie tatsächlich die Rolle in diesem Konflikt? Das wäre ja die Frage. Russland hat sicherlich einiges an Prestige zu gewinnen oder erhofft sich das zumindest von diesem Gipfel und ganz heftige Kritik wird es hier sicherlich nicht geben. Andererseits aber vermutlich auch nicht die wirklich wichtigen Impulse, damit dieser Krieg in der Ukraine möglichst bald endet.
Am Rande des Gipfels am Donnerstag wird ja auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres bei Putin zu Gast sein. Guterres hat ja Putin scharf kritisiert für den Angriffskrieg in der Ukraine. Wie passt dieser Besuch da rein?
Er ist ja seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine 22 im Februar nicht hier gewesen in Russland. Das wird der erste Besuch sein. Da können wir gespannt sein, wie ja auch bei den anderen zu erwartenden Erklärungen. Es soll auch eine Art Abschlusserklärung sein, was man danach veröffentlicht, wie diplomatisch oder weniger diplomatisch Guterres hier auftritt. Ja, er wird empfangen, der UNO-Generalsekretär beim russischen Präsidenten. Das klingt doch gut, aber wie mächtig, mit welchem Angebot oder auch mit welchen Druckmitteln kommt denn der UN-Generalsekretär hierher nach Russland, in das Land, das diesen Krieg begonnen hat? Das ist mal die große Frage. Also, was wird sich denn wirklich dadurch verändern? Er nutzt diese Möglichkeit sicherlich, um all die Vertreterinnen und Vertreter der BRICS-Staaten zu adressieren, irgendwie auch zu zeigen, Gespräche sind wichtig, Verhandlungen sind wichtig, aber es gibt keinerlei Erwartungen, dass das wirklich in etwas mündet, das den Krieg schneller enden lässt.
Putin baut ja Verbindungen aus zu Ländern, die ihm bei seinem Krieg in der Ukraine nützen. Militärisch auch. Da gibt es jetzt Berichte über nordkoreanische Soldaten. Der NATO-Generalsekretär hat auch schon davor gewarnt, dass jetzt möglicherweise nordkoreanische Soldaten beim russischen Angriff auf die Ukraine zum Einsatz kommen. Was ist darüber bekannt?
Ja, ich würde die Frage mal insofern weiterführen, was ist hier in Russland darüber bekannt? Denn das, was wir hören, das kommt ja vom südkoreanischen Geheimdienst, das kommt vom ukrainischen Geheimdienst, wenn ich es richtig gelesen habe. Aber für mich als Korrespondent ist ja die Frage auch wichtig, was wird denn hier in Moskau und in Russland, Entschuldigung, hier in Kasan natürlich auch jetzt darüber gesprochen. Gestern ist der Präsidentensprecher befragt worden. Was ist denn da? Sind denn wirklich nordkoreanische Soldaten in größerer Zahl in Russland oder gar im Kriegsgebiet unterwegs? Und er hat gesagt, Nordkorea ist unser Nachbar, ist unser Partner. Wir entwickeln die Beziehungen in allen Bereichen. Aber natürlich, das sollte niemanden irgendwie besorgen, denn wir richten uns gegen niemanden. Und was nun diese an sich ja auch widersprüchlichen Informationen angehe, da sei erstmal nichts dran. Und wenn man genaueres wissen wolle, dann solle man sich an das russische Verteidigungsministerium wenden. Wenn man das tut, dann kann man auch eine Blackbox befragen. Da kommt dann auch keine Antwort raus. Also Russland dementiert das. Und den letztendlichen Beweis gibt es, soweit ich weiß, auch noch nicht, dass Nordkorea Soldaten in das Kriegsgebiet entsandt hat. Aber hier aus Russland, wie gesagt, ein klares Dementi. Und das, was von diesem Gipfel ausgehen soll, da hat Präsident Putin ja den indischen Premier zitiert. Er hat gesagt, das ist ein Gipfel, der richtet sich gegen niemanden. Übrigens, auch die BRICS-Staaten richten sich als Konstrukt gegen niemanden. Sie sind nicht anti-westlich, sie sind einfach nur nicht westlich.
Lieber Frank, ich danke dir sehr für diese Einschätzung und vielen Dank auch, dass du während des ganzen Gesprächs den Arm in die Luft gehalten hast, damit wir hier einen besseren Empfang haben. Es hat tatsächlich funktioniert. Danke.
Oh, Gott sei Dank. Passt so, ja?
Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank.
Okay, super. Alles klar.
Selbstbewusst und auch ein bisschen stolz, so präsentierte sich die Postfaschistin Giorgia Meloni auf dem EU-Gipfel in der vergangenen Woche. Als erstes Land in der Europäischen Union hatte Italien in einem Drittstaat ein Lager für Geflüchtete bauen lassen, nämlich in Albanien. Und Meloni bekam viel Zustimmung, nicht nur von mehreren Staats- und Regierungschefs, sondern auch von der EU-Kommission selbst, die ja in der Vergangenheit immer skeptisch war. In Brüssel hat sich offensichtlich der Wind gedreht, frühere Tabus gelten nicht mehr. Wären da nicht die Gerichte? In Italien hat nämlich jetzt ein Gericht Meloni einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nach nur 2 Tagen musste diese Handvoll Geflüchteten da aus dem Lager in Albanien zurück nach Italien. Meloni versucht jetzt, ihr Modell irgendwie zu retten. Und wie aussichtsversprechend das ist, darüber kann ich sprechen mit dem Migrationsexperten Christopher Hein. Er lehrt in Rom Einwanderungs- und Asylrecht. Hallo, schön, dass Sie Zeit für uns haben.
Guten Tag Ihnen.
Fangen wir vielleicht mal an in der Theorie. Wie soll denn dieses Albanien-Modell laut Meloni funktionieren?
Es soll funktionieren in der Weise, dass Menschen, die auf hoher See im Mittelmeer gerettet werden, aber nicht von irgendeinem Schiff, sondern nur von der italienischen Kriegsmarine, die sollen dann nach Albanien gebracht und dort ausgeschifft werden, sofern sie erstens Männer sind, zweitens aus sicheren Herkunftsländern kommen, drittens nicht unbegleitete Minderjährige sind und viertens nicht zu den besonders schutzbedürftigen Personen gehören, also wie zum Beispiel Opfer sexueller Gewalt oder Folteropfer oder alte oder kranke Menschen. Dann in Albanien soll das Asylgesuch einschließlich einer gerichtlichen Instanz innerhalb von 28 Tagen geprüft und beschieden werden. In dem Fall einer positiven Antwort werden die Menschen nach Italien rübergebracht und haben dann einen normalen Aufnahmestatus als Flüchtlinge oder als Nutznießer der subsidiären Rechtsschutzes.
So, das
wenn sie aber, und das wird die Mehrzahl sein, von sicheren Herkunftsländern reden im Prinzip, mit Sicherheit dann die Mehrheit kein Asyl bekommen und die werden dann in ein anderes Zentrum in Albanien, ein Abschiebezentrum überführt. Und dort aus soll dann die Rückführung in die Heimatländer erfolgen, innerhalb von maximal 18 Monaten.
Soweit das Modell in der Theorie. Warum hat jetzt ein Gericht in Italien gesagt, stopp, so geht es nicht?
Die Gruppe von Asylbewerbern, die bisher nach Albanien geschickt wurden, waren Ägypter und Bengalesen. Und da hat das Gericht in Rom gesagt, die kommen aus Ländern, die keine sicheren Herkunftsländer sind. Und die römischen Richter mussten das sagen, weil es eine Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs gibt, ein Urteil vom 4. Oktober dieses Jahres, wonach der EuGH sagt, ein sicheres Herkunftsland muss auf dem ganzen Staatsgebiet sicher sein und für alle Menschen. Während im Fall Italiens das Außenministerium in der Aufstellung dieser Liste der sicheren Herkunftsstaaten gesagt hat, ja, aber in diesen und jenen Ländern, einschließlich Ägypten und Bangladesch, die Sicherheit nicht garantiert, zum Beispiel für Homosexuelle, ist nicht garantiert für politische Gegner, ist nicht garantiert für Angehörige einer ethnischen oder religiösen Minderheit. Und das heißt, es ist nicht für alle und damit mussten die Richter dieser Rechtsprechung des EuGH folgen und daher sagen, okay, damit ist die Voraussetzung einer Unterbringung und eines Asylverfahrens in Albanien nicht mehr da, also müssen die Leute zurück nach Italien und in die normale Asylverfahren reinkommen.
Das heißt, das gerade in Betrieb genommene Aufnahmezentrum und das Abschiebelager stehen wieder leer. Warum hat Meloni diese Blamage nicht vorhergesehen und abgewendet? Sie wusste doch, dass viele Leute da jetzt sehr genau drauf schauen.
Möglicherweise wurde von der italienischen Regierung nicht diese Orientierung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs vorhergesehen. Möglicherweise war aber auch der Zug bereits abgefahren, weil es wurde eine solche Propaganda gemacht über dieses neue Modell der Asylverfahren in einem Drittland, einem Nicht-EU-Land, sodass es sehr schwierig war, politisch gesehen jetzt zu sagen, nee, das machen wir nicht. Mittlerweile sind auch Hunderte von Millionen Euro bereits investiert worden in den Bau und Ausbau dieser beiden Zentren in Albanien. Also wäre es sehr schwierig gewesen, politisch, aber auch finanziell jetzt zu sagen, okay, das war vielleicht ein Irrtum.
Ziel ist es jetzt ja von der Regierung Meloni, diese Lager in Albanien trotz einer Niederlage vor Gericht weiter betreiben zu können. Und die Regierung setzt auf ein Dekret. Wie erfolgversprechend ist das? Also wenn man im Widerspruch zum europäischen Recht steht und dann sagt, wir drücken das einfach durch per Dekret.
Die Regierung hat gestern damit ein Zeichen setzen wollen, dass die Liste der sicheren Herkunftsländer von Asylbewerbern nicht mehr eine Verwaltungsanordnung ist, sondern ein richtiges Gesetz. Dieses Dekret muss innerhalb von 60 Tagen vom Parlament in Gesetz umgewandelt werden, aber ist sofort in Kraft. Aber das steht natürlich auf sehr schwachen Füßen, denn wenn bis gestern Ägypten und Bangladesch oder auch andere Länder aus den genannten Gründen keine sicheren Herkunftsländer sind, dann wird sich die Lage in Ägypten und Bangladesch nicht über ein Dekret der italienischen Regierung von heute auf morgen ändern. Insofern ist das inkohärent und ich kann mir vorstellen, dass wenn es erneut zu Verfahren kommt, die Richter erneut sagen werden, das geht nicht, wir müssen der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs folgen. Das wäre natürlich dann ein neuer Flop für die Regierung. Aber das muss man alles in den größeren Zusammenhang stellen. Der gegenwärtigen erheblichen Spannungen zwischen der Regierung und der Justiz im Allgemeinen, auch im Zusammenhang mit der Vorbereitung einer umfangreichen Justizreform. Es geht gar nicht mehr so sehr um Migranten und um Albanien, sondern es geht um eine Frage der Gewaltenteilung und der Unabhängigkeit der Justiz. Daher wird sicherlich die Regierung sagen, wenn jetzt die Richter in Rom nicht mal einem Gesetz folgen, mit Bezug auf übergeordnetes EU-Recht, dann ist das ein erneuter Beweis dafür, dass diese Richter politisch orientiert sind.
Das versucht Meloni ja auch schon, ne? Also die Richter unter Druck zu setzen.
Es hat einen ganz erheblichen Druck gegeben in diesen Tagen auf die Richter und damit auf die Unabhängigkeit der Justiz. Die Richter wurden angeklagt, politisch zu urteilen. Sie wurden von einigen sogar auf Ministerebene als Kommunisten qualifiziert und in sehr vorsichtiger Weise natürlich sogar der italienische Staatspräsident Mattarella eingeschritten, um das Prinzip der Gewaltenteilung zu unterstreichen und aufrechtzuerhalten.
Schauen wir noch auf die EU-Ebene. Die EU hat ja bereits eine Reform des Asylsystems beschlossen, die mit einem restriktiveren Kurs einhergeht. Also Asylprüfungen an den Außengrenzen, Schnellverfahren, Rückführung von Geflüchteten ohne Bleibeperspektive. Das Problem ist aber, die tritt erst 2026 in Kraft. Und jetzt würde ich gerne mal schauen auf der Ebene der EU, welche Modelle denn überhaupt gerade erfolgversprechend sind, wenn das Ziel ist, dass man Menschen aus Europa fernhalten möchte oder sie wieder loswerden möchte. Das Ruanda-Modell, wenn ich das richtig verstanden habe, das ist jetzt komplett vom Tisch, oder? So wie Großbritannien das versucht hat.
Das ist komplett vom Tisch. Es ist kein einziger Asylbewerber aus Großbritannien nach Ruanda ausgeflogen worden. Also das ist ein Beispiel, wie diese Art von Externalisierung des Asylverfahrens in Drittländer nicht funktioniert, aus verschiedenen Gründen. Das Ruanda-Modell war sehr verschieden von dem Albanien-Modell. Aber in dem einen und dem anderen Fall sehen wir bis heute, so funktioniert das nicht. Also muss man sich andere Dinge ausdenken. Die EU und die Kommission vor allem überlegen im Augenblick Verfahren, die die Rückkehr von abgewiesenen Asylbewerbern beschleunigen und vereinfachen sollen. Darüber wird es in kürzer Zeit vermutlich auch einen Gesetzentwurf der EU geben. Und der andere Punkt ist eine weitere Verstärkung der Zusammenarbeit mit Drittländern, Typ Libyen, Tunesien, Ägypten, also Länder, die hauptsächlich Durchgangsländer für Migranten und Flüchtlinge sind, aber auch in einigen Fällen wie Tunesien ein Herkunftsland. Das ist sicherlich eine Linie, die weiter und noch intensiver verfolgt werden wird, mit Erfolgen, die abzusehen sind.
Kann man denn schon sagen, wie das mit Tunesien läuft? Weil die EU gibt doch Tunesien schon Geld, damit sie Geflüchtete an der Abreise aus Tunesien hindern. Funktioniert das?
Mit Tunesien ist ein Abkommen im Juli letzten Jahres geschlossen worden. Das beinhaltet auch umfangreiche Geldmittel für die Aufrüstung der tunesischen Küstenwacht und Polizei, aber kein Geld für Unterkunftseinrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber in Tunesien. Und das ist, denke ich, mir der springende Punkt. In Tunesien haben wir im Augenblick eine äußerst schwierige Lage für Ausländer insgesamt. unter der gegenwärtigen Regierung, die eine Art Staatsstreich begangen haben und das Parlament außer Kraft gesetzt haben, ist in der Tat eine Hatz auf die Ausländer schon seit Monaten im Gange. Auf der anderen Seite ist aber richtig, dass die Zahl der Bootsankünfte aus Tunesien erheblich runtergegangen ist in den ersten 10 Monaten dieses Jahres im Verhältnis zum Zeitraum im letzten Jahr. Aber auf der anderen Seite sehen wir auch, dass viel mehr Menschen über Marokko oder über Mauretanien oder die Kanarischen Inseln, also spanisches Gebiet, zu erreichen. Da sind die Zahlen dramatisch hochgegangen. Also praktisch wird ein Loch zugeschraubt und ein anderes notwendigerweise damit eröffnet. Mhm. Ob das nun eine weise Politik ist, könnte man sich fragen.
Jetzt will ich noch kurz auf den Plan der EU-Kommission gucken. Ursula von der Leyen hat das ja in der letzten Woche auch vorgestellt, dass es Abschiebezentren geben soll außerhalb der EU. Ist das jetzt mit dem, was Meloni in Italien erlebt hat, eigentlich so, dass man nochmal nachdenken muss in der EU und sagen wird, so realistisch ist das nicht, wir müssen da was anderes vorlegen?
Naja, das Albanien-Modell sieht ja vor die Durchführung von Asylverfahren in einem Drittland. Nicht von vornherein und in erster Linie Abschiebeverfahren. Die Überlegungen, die jetzt in Brüssel am Laufen sind, beziehen sich auf Asylbewerber, die bereits einen endgültig negativen Bescheid bekommen haben und dann in ein Drittland ausgeführt werden sollen, um von dort, wann es möglich ist, in die Heimatländer zurückgebracht werden sollen. Das ist nach der jetzigen Rechtslage auch schon jetzt auch nicht total unmöglich, das zu tun, wenn man Drittländer findet, und das ist zu sehen, die sich für diese, sagen wir, Zusammenarbeit mit der Europäischen Union hergeben. Gegen Geld sicherlich, auch eine Menge Geld, wird das kosten. Ob das tatsächlich zu einer Beschleunigung dann der Rückkehr in die Heimatländer führt, das ist in der Tat sehr zweifelhaft und sehr zu sehen. Denn der Hauptgrund für die Schwierigkeit der Rückführung ist die mangelnde Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern, die in vielen Fällen gar keinen Interesse haben, die eigenen Bürger zurückzunehmen, weil das Arbeitslosigkeit und soziale Spannung und die Überbevölkerung noch weiter erhöhen würde.
Herr Hein, ich danke Ihnen sehr für diese Einschätzung. Vielen Dank.
Okay.
Vielen, vielen Dank. Tschüss. Sorry übrigens für die schlechte Telefonqualität, das ging heute leider technisch nicht anders. Wir hoffen, dass ihr trotzdem dem Inhalt folgen konntet. Wir, das sind Silvia Engels, die die Redaktion gemacht hat, und ich, Steffi Rode, die das Ganze hier gehostet hat. Wenn ihr uns Anmerkungen, Feedback, Hinweise hinterlassen wollt, immer gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr mögt, bis morgen wieder. Ciao, ciao.